Ja, guten Morgen. Freut mich, dass ihr da seid und dass ich heute mal wieder predigen kann. Ja, die Jugend hat eigentlich einen großen Vorteil. Also nicht nur bei dem Lied vorhin, wo wir Erwachsenen doch schon sehr ins Schwitzen kommen, sondern die Jugend, wenn die sich für was begeistert wird, wenn sie irgendwie Feuer fängt, da kann sie so radikal und ausdauernd Sachen umsetzen, wie wir Älteren es vielleicht nicht schaffen. Und ich habe mir gedacht, zurück zu den Wurzeln, back to the roots. Ich möchte wieder im Glauben so feurig sein wie als junger Mensch und als Jugendlicher oder als Student habe ich die Bibel zwei, dreimal durchgelesen, dachte mir, das muss ich wieder machen. Habe mir so einen Bibelplan runtergeladen. 350-Tage-Challenge, würde man das heute sagen. Also sagt man es ja heute. Und ja, ich habe sie sogar dabei. Echt genial. Alle Kapitel der Bibel, wenn man es dann gelesen hat, kann man es durchstreichen oder marken, wenn man es lieber hat. Und sieht sogar, wie man vorankommt. Und ich bin auch schon ganz gut vorangekommen, bin gestartet vor gut 3 Jahren. Und wenn es gut läuft, schaffe ich dieses Jahr noch die Hälfte. Ja, damit das nicht ganz so frustrierend wird oder damit das Erfolgserlebnis oder die Erfolgschancen größer werden, habe ich beschlossen, meine Challenge umzubenennen. Sie heißt jetzt 2555 Tage Challenge. Klingt ja auch viel besser. Und es hat aber echte Vorteile, sowas zu machen. Also ich kann es echt empfehlen, weil man liest mal auch Bibeltexte, die man sonst nicht liest. Und genau den Bibeltext, um den es heute geht, den hatte ich, glaube ich, vor 2 Wochen gelesen. Und den dann auch gleich auserkoren als Bibeltext, weil er mich sehr angesprochen hat. Und ich würde Christine bitten, den Text vorzulesen.
So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der sich auf den Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Land kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke.
Liegen lassen. Würde noch ganz kurz beten. Herr, ich bitte dich, dass du uns dein Wort aufschließt und dass du zu uns redest, zu uns persönlich, in unser Herz hinein. Amen. Der Text hat mich angesprochen, vor allem, weil hier, was im Alten Testament sehr selten vorkommt, Gott selber zum Reden kommt. Das heißt ja, der Herr spricht und dann spricht er in Ich-Form und erklärt diese 3 Punkte. Es geht um Fluch und Segen. Und das dritte ist, meine ich, der Schlüssel dazu, das Ganze zu verstehen. Wenn wir über Fluch und Segen sprechen, dann klingt das ja erstmal sehr dramatisch. Christine hat es vielleicht auch ein bisschen mit Dramatik vorgelesen. Aber unser Gott ist anders. Bei Gott klingt das eher etwas anders. Mich hat das erinnert, nach mehrmaligem Durchlesen, eher an logische Konsequenzen. Also die Eltern unter uns kennen das bestimmt. Ist auch ein Erziehungsstil, möglichst mit logischen Konsequenzen zu arbeiten, nicht mit Strafen. Das heißt, man versucht zum Beispiel, sagen wir, das Kind hampelt rum und sein Eis fällt runter. Dann ist es eigentlich eine super Erziehungssituation, weil der Schaden ist ja schon da und das Kind merkt, oh, mein Eis ist runtergefallen und schreit und weint. Dann muss man es eigentlich gar nicht mehr schimpfen, weil das ist die logische Konsequenz. Rumhampeln, Eis fällt runter, Pech gehabt. Ja, da kann man es noch trösten, da vielleicht, oder das erklären fürs nächste Mal, und die Erziehung ist super. Leider, und auch das wissen Eltern sehr gut, klappt es nicht immer und klappt sogar eher selten, dass die Kinder das verstehen. Vielleicht ein anderes Beispiel: Kind malt die Wand an und findet es gar nicht so schlimm, findet es eher super, weil sie was Tolles gemalt hat. Wenn wir das als Sachbeschädigung sehen und das Kind schimpfen, findet das Kind vielleicht das sogar als Kunstwerk. Also es klappt nicht immer. Und auch wir verstehen solche Sachen von Gott, meine ich, nicht immer richtig. Und da wollte ich mal ein bisschen in die Details gehen. Der erste Teil heißt, der verflucht ist der Mann. Ach nee, doch, ich muss noch etwas erklären, um das Ganze zu verstehen. Das Bild, was hier Gott malt, oder das Bild mit dem Baum und der Wüste, das hilft, wenn man weiß, was damit gemeint ist. Also der Begriff, der für Wüste oder Steppe genannt wird hier, der wird in der Bibel mehrfach für das Jordantal genannt. Also das Jordantal fängt ja, also der Jordan entspringt in den Golanhöhen, es kommen mehrere kleine Flüsse zusammen dann und fließt dann am Ende in den See Genezareth. Der obere Teil, also die Golan, heißen die Jordanquellen, der ist eher fruchtbar und schön und so weiter. Und aber zwischen dann dem See Genezareth, das Jordantal entlang. Das Jordantal ist sehr lang. Das ist ein richtiger tiefer Graben. Der geht bis 427 Meter unter dem Meeresspiegel und mündet dann im Toten Meer. Also der Jordan hat leider nicht das Glück, im Meer zu landen, sondern er verdunstet dann irgendwann und ist dann weg, sozusagen. Und zurückbleibt eine sehr unwirtliche Salzwüste, kann man sagen. Und in dem Begriff, was da steht, ich lese nochmal den ersten Teil vor. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt, hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste, also im Jordantal, und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern wird bleiben in der Dürre der Wüste im unfruchtbaren Land. Und unfruchtbar heißt hier im salzigen Land. Luther hat das unfruchtbar übersetzt, um halt den Hintergrund, wenn man den Hintergrund nicht weiß, zu erklären. Aber eigentlich steht er im salzigen Land, also in der Nähe vom Toten Meer. Ich weiß nicht, wer war schon mal da am Toten Meer? War schon jemand da? Hier. Ah, waren schon ein paar da. Also da ist es ja, es ist eine erdrückende Hitze. Also es ist trocken und wirklich drückend heiß, weil man ist ja noch unter dem Meeresspiegel. Also wir sind ja hier auf 200, 60 Meter etwa, das Tote Meer auf minus 427, also es sind fast 700 Meter nach unten. Also es ist eine drückende Hitze und wenn die Sonne brennt, es gibt keinen Schatten. Die größten Bäume, die es da normalerweise gibt, sind so Sträucher, so Kniehöhe, also Dornsträucher und was es dort auch gibt. Ich habe mal was mitgebracht. Wer kennt das? Ah ja, es sind hier ein paar Profis da, sehr gut. Das ist die Rose von Jericho, wird sie genannt. Also sie wabert so kugelartig in der Wüste rum und wenn es regnet, dann saugt die sich voll Wasser, geht auf und solange sie Wasser hat, lebt, ist sie sozusagen aktiv und wenn sie wieder austrocknet, dann wird sie wieder zu so einem trockenen Ball und wartet auf den nächsten Regen. Das heißt, die Pflanzen in der Wüste, sie sind hoch angepasst an die Wüste. Und wenn man so einen Dornstrauch oder so eine Rose von Jericho fragen würde, wie ist hier, dann sagen die natürlich super. Also das heißt, die Erkenntnis, in der Wüste zu sein, ist gar nicht da. Der Strauch, der in der Wüste lebt, ja, ist voll angepasst. Er ist ein Profi, der fühlt sich hier wohl. Und er sieht um sich herum kaum Pflanzen. Er ist der King, er ist der größte Baum in der Wüste, ja, der Strauch. Das heißt, die Selbsterkenntnis ist nicht da. Und das ist eigentlich eine erschreckende Situation. Auch wir, wenn wir vom Herrn weichen, wie es hier steht, also wenn wir quasi uns im Alltag gefangen nehmen lassen, von unserem Alltag, wenn wir uns auf uns selber verlassen, auf Menschen verlassen und das Christsein eher in den Hintergrund tritt, nicht mehr wirklich Einfluss hat auf unser Leben, dann merken wir das erstmal so gar nicht. Ja, also wir denken wie dieser Dornstrauch, ich tue doch mein Bestes, ich bin wehrhaft, ja, so ein Dornstrauch ist ja auch wehrhaft, er ist angepasst an die Situation, er gibt sein Bestes, und er überlebt. Und er überlebt vielleicht sogar ganz gut. Aber, und deswegen denke ich, ist es wie eine logische Konsequenz. Ja, also wer sich auf sich selbst verlassen will oder sich auf sich selbst verlassen will und auf Menschen verlassen will und nicht auf Gott, der wird genau das ernten. Er muss sich auf sich selbst verlassen und auf andere Menschen und kann die Fülle Gottes nicht in seinem Leben erfahren. Genau dieser Dornstrauch, der keinen direkten Zugriff auf das Wasser des Lebens hat. Ja. Hier. Das reinlegen. Weiter geht's mit dem Segen. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt, dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der die Wurzeln hin zum Bach streckt, denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, doch seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Direkt am Roten Meer, am Toten Meer, also da, wo wirklich lebensfeindliche Situation ist, wo nur so Spezialisten wie dieser Dornstrauch oder diese Rose überlebt, gibt es eine Oase. Die heißt Engedi. Das sind zwei Wasserquellen. Ich weiß nicht, wer da auch schon mal war. Das ist so faszinierend. Man kommt also in diese Wüste, vielleicht badet man im Salzwasser vom Toten Meer, merkt, dass da null Leben ist und kommt dann in diese Oase hinein. Das ist wie, also größeren Gegensatz kann man sich kaum vorstellen. Und es ist interessant, dass Gott hier, oh, da gehen Sie dahin, also das ist der wichtigste Zettel, den halte ich jetzt fest. Wenn man da reinkommt, also kann man reinwandern in dieses in diese Oase, ist ein Nationalpark auch, auch ein Kibbutz. Und dieses Wasser ändert alles. Dieses Wasser des Lebens ändert alles. Selbst 400 Meter unter dem Meeresspiegel, plötzlich sind Bäume da, es sind Tiere da. Der eine, da gibt es auch kleine Wasserfälle und Ponds, wo man dann baden kann. Du kommst dir vor wie, ja, wie im Paradies fast. Also es war wirklich, also für mich war das damals ein unvergleichliches Erlebnis, in diese Wüste, in diese Oase zu kommen und solche Schönheit zu erleben. Und der Baum, der da am Wasser steht, die Magie ist ja quasi, wenn man so sagen darf, unter der Erde. Ja, also er hat seine Wurzeln und kriegt lebendiges Wasser. Also sieht man über der Erde ihm ja gar nicht an. Aber unter der Erde hat er Zugriff auf lebendiges Wasser und er wächst. Also die Bäume sind nicht so groß wie hier, aber trotzdem im Vergleich zu der Wüste eine unglaubliche Kraft und ein unglaublicher Segen. Und die Was ich auch interessant finde, ist, dass hier Gott gar nicht ausschließt, dass also diese Bäume bekommen ja die gleiche Hitze ab. Ja? Obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, also der Baum, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Der Baum ist nicht optimiert für die Wüste, der da am Wasser lebt, sondern der ist optimiert für das lebendige Wasser. Und ich glaube, dass auch wir optimiert sind für das lebendige Wasser. Wir sind nicht optimiert, in der Wüste zu wohnen. Und diesen Segen bekommen wir, wenn wir uns auf Gott verlassen. Ja, was ist das Hindernis, dass wir im Alltag so und so oft über uns so vom Alltag über ja, einnehmen lassen, ablenken lassen? Gott sagt dir, das ist unser Herz. Ist es dein Herz ein trotzig und verzagt Ding? Wer kann es ergründen? Und die Antwort darauf finde ich faszinierend. Gott sagt, ich kann's. Ich kenne dein Herz. Gott kennt unser Herz. Er weiß, wie es in uns ist, was uns Probleme macht, was uns Freude macht. Und er schreibt hier, oder Gott sagt hier, ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einen jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Ich hatte eine Weile geforscht, also Herz kommt ja sehr oft in der Bibel vor. Kann sicher auch jeder was damit anfangen. Aber die Nieren haben mich dann beschäftigt. Wieso tauchen hier die Nieren auf? Also die wenigen Male, die es vorkommen in der Bibel und auch, habe auch der Ratgeber nochmal nachgelesen, ist es tatsächlich so gemeint, wie es in unseren Sprichwort vorkommt, auf Herz und Nieren prüfen. Also kommen ja ganz viele deutsche Sprichworte, kommen tatsächlich aus der Bibel, auch dieses. Also ist durch die, nachdem Luther die Bibel übersetzt hat, haben sich solche Sprichwörter im deutschen Kulturraum fest, also etabliert. Also auf Herz und Nieren prüfen. Also hier geht es wirklich darum, dass Gott kann uns auf Herz und Nieren prüfen. Er kennt uns innen auswendig, er kennt die Details, da wo wir keine Einsicht mehr haben und wo wir nicht mehr weiterkommen, da kommt Gott weiter. Und noch was ist mir sehr wichtig, es ist Gott, der unser Herz, unsere Nieren erforscht. Lasst euch nicht von irgendwelchen Menschen irgendwas einreden, macht euch auch selber keine Probleme, sage ich mal. Macht euch nicht selber das Leben schwer. Es ist Gott selbst, der uns auf Herz und Nieren prüft, ist er der uns in liebevoller Art anspricht. Also ist die Liebe Gottes, die uns zur Umkehr treibt. Und darauf können wir uns auch gut verlassen. Die Ansprache Gottes endet einen Punkt und er gibt uns und gebe an jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Also ich, der Herr, gebe. Der Schwerpunkt ist auf geben. Ja, also Gott gibt und er gibt gerne. Und das ist nicht als Strafe gedacht, also im Sinne von das Gericht, sondern er schaut unser Herz, er prüft uns auf Herz und Nieren, er gibt uns, er beschenkt uns. Und zwar, je mehr wir uns auf ihn verlassen, und das kann ein kleines Ding sein, nee, ich formuliere es anders, das klingt wieder so, als muss man was erarbeiten. Also er kennt unser Herz, er kennt, wo wir Mangel haben, und wenn wir uns nach ihm ausstrecken, Gott füllt es und er gibt gerne. Also wenn ihr euch von Gott ansprechen wollt, ich habe lange im Marburger Kreis mitgearbeitet, ich weiß nicht, wer den kennt, da gab es ein Ritual, ist vielleicht falsch, ich habe es immer genannt, der Trick mit dem Zettel. Also man setzt sich mit einem leeren Blatt und einem Stift hin und betet zu Gott, Herr, du kennst mich. Sag dir, was dir wichtig ist. Über mich, über mein Herz, über meine Nieren. Sprich du mich an. Also macht euch keine Gedanken, wo sind meine Fehler, wo habe ich wieder, wo bin ich fehlgeschlagen, wo habe ich versagt oder wo war ich toll, egal was. Lasst euch ansprechen von Gott. Ja, setzt euch hin mit einem Zettel, einfach nur einen Zettel und frag Gott, Herr, sprich du mich an. Und das Faszinierende ist, also meine Erfahrung ist und viele andere Menschen, er macht das gerne. Und er füllt auch gerne den Mangel aus. Und er ermutigt auch gerne. Also lasst euch ansprechen, aber lasst euch von ihm direkt ansprechen. Und vielleicht noch eine Anmerkung, wenn ihr dann, sollten dann Dinge aufkommen, die euch so stark bedrücken oder aufwühlen oder wenn ihr da Hilfe braucht, dann sucht ihr euch auch. Also sucht euch einen Christen, der, mit dem ihr dann zusammen beten könnt. Es kann jemand aus der Gemeinde sein, auch, wir haben ja hier auch ein Seelsorgeteam. Also, wenn ihr niemanden wisst, lasst euch einen empfehlen. Das nur als Hilfe noch. Ich würde gerne noch zum Abschluss beten. Herr, ich danke dir, dass du uns kennst. Und zwar, dass du uns auf Herz und Nieren erforscht, dass du uns bis ins Detail kennst und wo wir haben, wo wir uns auf uns selber verlassen, auf Menschen verlassen. Herr, schenke uns den Freiraum. Schenke, dass wir uns immer wieder freischaufeln können vom Alltag und uns hinwenden zu dir und von dir ansprechen lassen, von dir segnen lassen. Du, Herr, bist das lebendige Wasser. Und wir wollen wachsen und gedeihen und Früchte bringen, wie die Bäume um uns herum, die in voller Pracht stehen. Ja, sei du unser Herr und Vater, unser liebender Vater, der uns segnet. Ja, mach deine Zusagen wahr in unserem Leben. Und halte uns auch fern von, ja, gib uns die Freiheit, uns auch fernzuhalten von eigenen Anschuldigungen und Anschuldigungen anderer Menschen. Allein du hast das Recht dazu und auch die Fähigkeit und die Liebe. Amen.